Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Journalistin Margaret Heckel ist mein Gast in dieser Stunde im Deutschlandfunk Kultur. Und heute, fast einen Monat nach der Bundestagswahl, starten die Koalitionsverhandlungen. Endlich, könnte man sagen, also auf dem Messegelände in Berlin dürfte es in der nächsten Zeit ziemlich wuselig werden. Heute ab 15 Uhr gibt es nämlich den Auftakt und ab nächster Woche wird da in 22 Arbeitsgruppen insgesamt verhandelt. Frau Heckel, da werden in jeder Arbeitsgruppe so 12 bis 18 Menschen sitzen, also unterm Strich um die 300 Politikerinnen und Politiker, die da beteiligt sind. Mein erster Gedanke war da, puh, ganz schön große Logistik.
Ja, in der Tat, aber Sie haben eben diese drei Parteien, also sprich, da sind auf jeden Fall schon von jeder Partei mal zwei, drei dabei. Und es ist jetzt natürlich thematisch dann sehr eng mit diesen 22 Gruppen, weil die ja sehr eng zugeschnittene Fachthemen behandeln. Und da werden auch hauptsächlich Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker drin sitzen. Und das macht natürlich schon viel Sinn, weil die eben dann auch wissen, wie man Gesetze schreibt, in den Bundestag bringt und dann auch durch den Bundestag bringt. Und insofern kann es schon Sinn machen, auch so viele Leute da reinzunehmen. Was jetzt natürlich schwierig ist, die alle dazu zu verdonnern, dass sie nichts sagen, weil die Journalisten also werden jetzt natürlich richtig graben bei all ihren Kontakten. Was passiert da? Sagt uns was? Und das ist eher die große Gefahr, dass dann Einzelheiten an die Öffentlichkeit geraten, noch nicht durchverhandelt sind und dann in der Öffentlichkeit dann auch breit geredet, zerredet werden.
Mir ist ein Wort in der Berichterstattung aufgefallen, das passt ganz gut dazu. Das nennt sich Schnittstellenmanagement. Also an diesen Schnittstellen kann es ja sein, dass vielleicht mal was raussickert. Es muss ja aber eben auch zwischen den Gruppen die Kommunikation klargestellt sein. Also wer ist wirklich für was zuständig? Ich stelle mir das extrem kompliziert vor, da den Überblick zu behalten, wer mit wem was schon besprochen hat und was dann am Ende rauskommt. Und Sie beschäftigen sich als Wirtschaftsjournalistin ja auch mit neuen Formen der Arbeit. Haben Sie da einen Tipp, worauf die Verhandlerinnen und Verhandler da achten sollten, um sich eben nicht zu verzetteln und bei diesem Ziel gemeinsamer Koalitionsvertrag dann wirklich auch zu bleiben?
Ja, also es ist natürlich extrem wichtig, wer diese Gruppen führt, diese 22 Gruppen. Das wird sicherlich nicht eine Person sein, sondern eine Gruppe, schon allein wegen den drei Parteien, dass die sich eben extrem eng koordinieren, einen straffen Zeitplan machen, auch mit Milestones, wie man das so schön im Neudeutschen nennt. Also was wollen wir in welcher Zeit erreicht haben? Also Thema problematisieren, Schritt 1, 2, welche Lösungen haben wir? Schritt 3, wie können wir ein Gesetz schreiben? Schritt 4, welche Problematiken sind da gerade bei den Parteien? Und das eben auch mit Daten zu versehen und dann eben auch da stramm drauf hinzuarbeiten. Also ein gutes Zeitmanagement ist das eine, ganz extrem, würde ich auch vorher festlegen. Also Freitag in 3 Wochen wollen wir da sein, nächste Woche wollen wir da sein. Aber eben dann auch, wie binden wir alle ein? Also das ist das Zweite, was extrem wichtig ist, weil es wird ja Themen geben, wo es sehr konträre Meinungen dazu gibt. Und da alle einzubinden, dass nicht einer in der Ecke steht und sich dann ärgert und trotzig wird, das wird eben die zweite große Kunst sein.
Und Sie haben ja gerade auch schon angesprochen, dass verschiedene Menschen auch Arbeitsgruppen leiten. Ich würde da gerne mal eine rausgreifen, die Arbeitsgruppe Bauen und Wohnen. Die wird vom ehemaligen Juso-Chef Kevin Kühnert geleitet für die SPD. Und der ist ja in der SPD eben bekannt als eher links verortet zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da durchaus Krach gibt mit der FDP über das konkrete Thema Wohnungspolitik. Sehen Sie da auch den größten Knackpunkt oder gibt es noch andere?
Also es ist auf jeden Fall eine ganz interessante Kombination und sie kann auch sehr klug sein, weil wir ja wissen aus der Geschichte, dass schwierige Reformen, schwierige Reformprojekte eigentlich fast immer am besten von den Menschen gemacht werden, denen man es nicht zutraut. Sie erinnern sich, wer hätte erwartet, dass Bundeskanzler Schröder damals Hartz IV durchsetzt? Wer hätte erwartet, dass Arbeitsminister Müntefering damals die Rente erhöht, Rente mit 67? Also sprich, es ist in der politischen Taktik eigentlich immer clever gewesen, gerade Menschen mit Themen zu betrauen, die man ihnen eben nicht zutraut, weil die einfach dadurch nochmal eine ganz andere Durchschlagskraft haben. Es könnte vielleicht sein, dass es hinter Kevin Kühnert und den Bauern steht.
Sind wir mal gespannt, was dann rauskommt. Jetzt müssen aber ja auch die, die in diesen Arbeitsgruppen sind, von allen Seiten Forderungen an sich ranlassen. Also ganz konkret auch, wenn wir beim Thema Bauen bleiben, die Gewerkschaft IG Bau, die möchte gern, dass es ein Bauministerium gibt, um eben diese soziale Frage Wohnen, also als Wohnwende dann wirklich auch umzusetzen. Es gibt verschiedene dieser Forderungen. Braucht man aber, frage ich mich da, für jede Forderung gleich ein eigenes Ministerium?
Also ich hoffe nicht, weil sonst haben wir noch mehr Ministerien und wir haben ja jetzt schon relativ viele. Und ganz ehrlich, so ein Ministerium aufzubauen, die ganze Bürokratie, die es mit sich bringt, das beschleunigt die Dinge nicht, sondern macht sie viel, viel langsamer. Und es führt eigentlich nur dazu, dass die ganzen Lobbygruppen in Berlin irgendwelche Ansprechpartner haben, die neu geschaffen werden und dass da erstmals alle möglichen Gespräche stattfinden, um sich kennenzulernen. Und es bringt uns keine einzige Wohnung. Das ist echt kontraproduktiv. Es wäre viel sinnvoller zu sagen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und zwar eben immer genau im Juni 2022 wollen wir mit Planungsfeststellungsverfahren da sein für 100.000 Wohnungen. Im Dezember 2022 wollen wir das der Grundsteinlegung und so weiter. Also solche Meilensteine, die dann auch öffentlich kommuniziert werden und die dann eben auch für die Öffentlichkeit, für die Bürger und Bürgerinnen nachvollziehbar sind und im Zweifel eben auch, also nicht einklagbar im juristischen Sinn, aber dann guckt mal, ihr habt es uns doch versprochen, wo ist die Grundsteinlegung für 100.000 Wohnungen. Das wäre ein Weg, die Bürger und Bürgerinnen mitzunehmen auf diesem Weg und es eben rauszunehmen aus diesem Bürokratie-Dschungel, in dem wir uns alle verlaufen und wo ja kaum mehr jemand einen Überblick hat. Also ich würde wirklich hoffen, keine zusätzlichen Ministerien, sondern eben klar kommunizierte Ziele, Meilensteine und die man dann auch angucken kann und sagen, wo ist es jetzt? Habt ihr es geschafft? Was fehlt noch?
Jetzt gibt es ja auch so einen inoffiziellen Zeitplan tatsächlich schon. Also zeitmanagementmäßig wird gemunkelt, dass Olaf Scholz gerne am Nikolaustag schon Kanzler wäre. Was ist Ihre Prognose? Ganz kurz und knapp. Schafft er das?
Ich glaube, er schafft's, weil an seiner Kampagne hat man gesehen, dass er sehr genau geplant hat. Und seine Wahlkampagne war genau mit diesen Meilensteinen verbunden. Er wusste ganz genau, dass 6 Wochen vor der Wahl diese Wende kommen wird, weil dann erst die Bürger ihre Wahlentscheidungen treffen und weil ihnen klar wird, dass dann Frau Merkel eben nicht mehr da ist. Und ich glaube, er hat es so schon geplant und an Nikolaustag, dann kann er eben auch die EU-Verhandlungen zum nächsten EU-Gipfel gehen. Dann ist tatsächlich jetzt der letzte Gipfel von Angela Merkel, der heute beginnt. Und ich glaube, das ist ihm schon wichtig, weil dann kommt auch Weihnachten, das neue Jahr und ja.